Halbzeit im Ramon Sanchez Pizjuan zwischen dem FC Sevilla und dem FC Barcelona. Barca führt 2:0, verdient, naja, der Start ins Spiel war, nennen wir es, wackelig und zittrig. Sevilla hat wirklich sehr, sehr gut begonnen, das Stadion war unglaublich laut. Die Fans haben mal wieder Krawall gemacht und ihre Mannschaft ganz klar angetrieben. Und Barca wirkte so die, naja, erste Viertelstunde, vielleicht 20 Minuten etwas beeindruckt. Und hatte sicherlich mit dem Gegner zu kämpfen, aber auch mit dem Ambientazo in diesem Stadion, mit dem Ambiente, mit dem Lärm, mit den Fans. Aber Barca ist auch abgezockt und hat den ein oder anderen Weltklasse-Spieler im Sturm, namentlich zum Beispiel Ousmane Dembélé oder ein gewisser Robert Lewandowski, der eiskalt ist, der abgezockt ist, der pure Weltklasse ist und der die Fehler, die Lücken in der Abwehr des FC Sevilla gnadenlos offengelegt hat. Das 2:0 war absolute Weltklasse. Ja, und spätestens seit dem 2:0, eigentlich schon mit dem 1:0, aber spätestens mit dem 2:0 wurde auch wirklich dem Stadion so richtig der Stecker gezogen und auch dem FC Sevilla der Stecker gezogen. Seitdem tut sich Barca viel, viel leichter. Seitdem ist es im Stadion auch viel ruhiger. Sevilla wirkt beeindruckt und Barca hat aktuell ziemlich viel im Griff, obwohl sie ja irgendwie auf Konter spielen, also ungewöhnlich. So viel als kleines Halbzeitfazit. Mal schauen, wie es nach 90 Minuten aussieht. Grüße aus dem Ramon Sanchez Pizjuan in Sevilla. Es wurde sehr laut, es wurde sehr viel gepfiffen und sehr emotional gepfiffen. Robert Lewandowski wurde ausgewechselt, Ansu Fati eingewechselt. Tja, ich glaube, da spielt auch so ein bisschen Neid aus Sicht der Fans des FC Sevilla mit, denn Lewandowski hat ein Topspiel hingelegt. Ja, ihr hört es, die Fans des FC Sevilla sind sehr unzufrieden, machen ihrem Unmut Luft. Der FC Sevilla hat 0:3 gegen den FC Barcelona verloren. 20 Minuten war es spannend, danach war es einseitig, beziehungsweise hatte Barca keinerlei Probleme und der FC Sevilla keinerlei Ideen und auch keinerlei Selbstvertrauen. Ja, kein Partidazo, sondern eher ein Spaziergang des FC Barcelona zu 3 Punkten und zu seinem 3:0. Und Sevilla, oh wei, oh wei, das wird eine sehr, sehr schwere Saison, eine lange Saison für die Andalusier. Aber womöglich keine lange Saison für Julen Lopetegui, der vielleicht bald Lopetegon sein könnte, dürfte, wird. Tja, das war ein ernüchternder Auftritt und man hört es, die Fans sind darüber auch sehr unzufrieden. So viel vor Ort im Ramon Sanchez Pizjuan. Zurück zu Nils Kern im Studio.
Ah ja, das klang doch ganz nett aus Sevilla. Hast du dir endlich diesen Bucketlist-Punkt erfüllen können? Ich hatte es dir empfohlen, das Sanchez Pizjuan, und ich glaube, du kamst voll auf deine Kosten, Alex.
Ja, servus. ich kam auf meine Kosten. Es war wirklich, wobei im Partidazo war es ja nicht.
Findest du?
Weil dafür war Sevilla zu schwach. 20 gute Minuten von Sevilla. Mhm. Und dann hat ja Barca den Sevillanos ja komplett den Stempel gezogen. Ja? Also die Anfangsphase war spannend, da ging es ein bisschen rauf und runter, wobei mehr rauf Richtung Barca, weil da hat Barca Probleme gehabt, fand ich. Aber dann mit dem 1-0, 2-0 war das Spiel fast schon gekillt. Es hat richtig so den Stecker gezogen, dem Stadion. Und von daher, Top-Ergebnis natürlich aus Barca-Sicht, grandios, aber so aus neutraler Sicht, ein Partidazo, wie man es eigentlich erwarten hätte können, so ein bisschen war es nicht. Wobei, du hattest ja eh getippt, lockerer Sieg Barca, ne?
Ja, ich glaube auch ein 3-1 getippten Tor, da hätte ich ihnen dann doch zugetraut, aber sollte in der Anfangsphase nicht sein, sie übertrehen halt. Über das Spiel reden wir eh generell noch. Jetzt später müssen wir erstmal sagen, hallo in die Runde. Jetzt geht die Aufnahme hier richtig los bei Tiki Taka. Ich bin hier normal noch in Nürnberg. Ich fahre dann am Donnerstag in die Türkei und Alex ist eben jetzt, wie ihr gehört habt, in Spanien. Jetzt gerade in Malaga, ne? Da haben wir später auch noch ein paar Aufnahmen. Und falls es da mal jetzt, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, ein paar Zwischengeräusche gibt. Ich glaube, Alex, du sitzt jetzt in der Küche, weil nur da hast du richtig Empfang. Oder ja, wie war das?
Ja, es ist kurios. Also von Sevilla bin ich weiter nach Malaga, da gibt es später Eindrücke und etc. Aber ich habe im Wohnzimmer hier keinen Empfang, obwohl ich neben dem Router sitze, neben dem Modem, und es kommt kein Internetempfang ran. Also muss ich in die Küche und natürlich hier alles voller Kacheln und eine Riesenküche. Also es halt. Und hier, das ist eher auch so ein Backpacker-Hostel-mäßig quasi. Eigentlich komplett ruhig, kein Mensch wach, außer der Putzfrau seit 20 Minuten.
Und ab morgens und zu, um 11:30, keiner wach, außer Putzfrau.
Genau, und ab und zu räumt sie jetzt hier die Küche um, obwohl ich sie gebeten hatte, könntest du vielleicht, weil ich muss aufnehmen und so. War sie nicht ganz so begeistert, die wollte mit dem Waschen anfangen und ich sitze literally an der Waschmaschine. Deswegen, also sorry für das ein oder andere störende Nebengeräusch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich sitze in der Küche und gebe mein Bestes, damit wir halbwegs einen vernünftigen Podcast hier aufnehmen können.
Hat doch Charme. Tiki-Taka vor Ort, Tiki-Taka on Tour mal wieder. Jetzt sorgst du eben für die Eindrücke aus Spanien. Wir haben schon einiges aus dem Sanchez-Pizjuan gehört. Später kommt noch Malaga, auch noch ein Interview von jemandem, den wir auch schon im Podcast zu hören hatten. Ich würde nur erst nochmal sagen, ich habe ja immer gesagt, wenn es darum ging, das schönste Stadion in Europa, in Spanien, ist für mich das Sanchez-Pizjuan. Kannst du das mittlerweile nachvollziehen oder würdest du sagen, nee?
Ich bin tatsächlich eher enttäuscht gewesen im Nachhinein. Richtig geil ist natürlich hier bei der, ist das der Haupteingang mit diesen Tafeln, ja, mit diesen Mosaiktafeln, Mosaik, mit den Wappen, genau. Etc. Das sind ja so geil. Also ich habe es auch auf meinem Instagram, auf meinem Podcast-Account geteilt. Das sieht mega imposant aus. Das sieht einfach geil aus. Das ist unique. Das ist wow, da davor zu stehen. Ja. Grandios. Aber im Stadion selber war ich eher ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen enttäuscht, aber man hat sich fast ein bisschen mehr erwartet. Stichwort meine Bucketlist. Ja, das Sanchez-Pizjuan ist neben dem Mestalla das Stadion schlechthin, das seit Jahren auf meiner Bucketlist ist, wo ich gesagt habe, muss ich unbedingt hin. Und deswegen waren vielleicht meine Erwartungshaltung, auch durch dich, weil du immer wieder davon schwärmst, ein bisschen hoch, und so vom Stadion selber, weiß ich nicht. Also es war jetzt nicht so heruntergekommen und alt wie Camp Nou oder wie früher das Vicente Calderón oder so. Also das nicht, runtergerockt ist es nicht, aber eher so standardmäßig, würde ich sagen. Also ja.
Ich weiß nicht, überall diese frische rote Farbe, wie es leuchtet nachts, es hat so andalusische Elemente, ich finde es irgendwie ich fand es sehr erfrischend damals, aber gut, da sind dann auch Geschmäcker natürlich.
Die Frage ist natürlich innen oder außen, also innen zum Beispiel ist es,
sowohl als auch.
Ist es eher ein normales Stadion, von außen, wie gesagt, außen ist ja das eine, ne? Das imposante Mosaik sieht mega geil aus. Aber innen im Stadion war es eher so ein normales Stadion. Immerhin nicht runtergerockt, aber ja, jetzt nicht so besonders, um ehrlich zu sein. Wenn ich ganz ehrlich sein soll, ich glaube, das wird Fabian Pakulat, unser Freund des Podcasts, gerne hören. Ich fand das Stadion von Malaga, das La Rosaleda, fast ein bisschen nicer, um ehrlich zu sein. Hat mir besser gefallen, ist moderner, ist neuer, hat auch zwei Dächer. Dadurch war es viel lauter auch im Stadion, weil es ja mehr Halt unterm Dach. Also ich tatsächlich würde ich mehr Punkte dem La Rosaleda in Malaga geben als dem Sanchez-Pizjuan in Sevilla. Also im Stadion selber. Das ist eine Ansage, ne?
Ja. Fehlt mir natürlich noch, wir müssen auch noch Fabian besuchen da mal. Aber ja, sie wollen ja irgendwie nicht zurückkehren in La Liga, der FC Malaga, mal schauen. Leute, wir haben eine volle Folge, wie immer natürlich. Es geht noch ein bisschen um den Deadline-Day. Wir hatten einen super Samstag in La Liga, wo eben alle 6 Europa League und Champions League Teilnehmer am Samstag gespielt haben. Das gegeneinander, wie ihr wisst. Der FC Valencia sendet einige starke Lebenssignale vom FC Sevilla. Da ist der Puls ziemlich flach und man muss sich Sorgen machen. Es gab einige Aufreger bei Atletico, die den Rojiblancos vielleicht sogar den Sieg gekostet haben. Es gab interessante Tordebüts, Braithwaite, Sadik hat getroffen, Lewandowski hat natürlich wie immer getroffen. Bei Benzema kriselt es ein bisschen. Es gab dagegen auch noch Spieler, die haben geglänzt ohne Torbeteiligung. Da müssen jetzt schon mal Gavi und Tchouaméni genannt werden, finde ich. Und mal gucken, was wir sonst noch so reinpacken können mit Aspas und Co. Erstmal natürlich noch begrüßen wir einen neuen Patreon. Jetzt kam der Erik Lax Taxis noch, das, der hat sich als VIP angemeldet. Der hat mir schon ab und zu mal bei Platin-Trophäen auf der PlayStation geholfen, jetzt sich auch angemeldet. Also schön, dass du da bist, Erik. Es kamen Fragen und Input vom Tom, Valentin, Michael, Noah hat auch sehr viel geschickt. Und auch hier dann eben nochmal der Hinweis, ihr habt es ja auf Social Media alles gesehen. Wir waren letzte Woche fleißig, haben so rund 50 Päckchen mit T-Shirts und Tassen und teilweise beiden sogar verschickt. Diese jetzt kommende Woche schicke ich nochmal so rund 20 raus. Da kommen noch ein, kamen noch ein paar Nachzügler. Also der Tiki-Taka-Merch ist endlich da und unterwegs. Und da geht's jetzt bald weiter, weil wir haben jetzt noch genug Tassen da. Machen wir doch gleich nochmal, oder willst du mit dem Deadline-Day erstmal anfangen, oder? Der war ja so chronologisch vielleicht.
Ach, da war ja was, ne?
Ja, bei Barcelona war einiges.
Ja, das stimmt. Man muss ja dazu sagen, ich habe ihn ja quasi hauptsächlich verpasst, den Deadline-Day, weil ich am Donnerstag schon geflogen bin. Die Kollegen von Barca-Welt, die Redaktionskollegen, haben da tolle Arbeit geleistet, während der Chef durch die Welt geflogen ist. Und übrigens, ganz kurz nur erwähnt, ich habe meinen Anschlussflug verpasst auf Mallorca. Ach. Deswegen war ich noch länger unterwegs und noch turbulenter. Es gibt keine Direktflüge Nürnberg-Sevilla. Das heißt, ich musste über Mallorca fliegen, den Nils Kern machen. Nur minus an den Strand und so, weil ich musste meinen Anschlusszug Flug erwischen. Habe ihn aber verpasst wegen 2 Stunden Verspätung mit Ryanair.
Verspätung von Nürnberg aus, 2 Stunden?
Genau, in Nürnberg kam man schon 2 Stunden später an. Anschlusszug Flug verpasst und dann musste ich nach Malaga fliegen. Weil sonst wäre ich gestrandet gewesen in Mallorca. So, und deswegen war ich.
Schlimmeres, aber gut.
Nee, es gibt nicht Schlimmeres, weil das wären 8 Stunden Schlaf am Flughafen gewesen.
Ja, okay.
So,
okay.
Und deswegen mein Deadline-Day noch turbulenter als der von jedem anderen, weil ich habe nichts mitbekommen und war irgendwie nur unterwegs. Flughafen, Action, Stress ohne Ende und deswegen. Ja, was Barca so gemacht hat und die anderen Vereine habe ich nur so nebenbei natürlich mitbekommen. Ich hatte andere Sorgen.
Ja, gut, gut. Aber erstmal, ihr seid ja Braithwaite losgeworden, jetzt doch noch irgendwie am letzten Tag. Warum ist das so spät? Aber dann konnte man dadurch Hector Bellerin zurückholen. Ist ja auch ein ehemaliges La Masia Eigengewächs. Und jetzt Marcos Alonso hat aber auch unterschrieben oder konnte dann noch, ne? Nachträglich, oder wie war das?
Genau, im Endeffekt hat er den Vertrag aufgelöst mit Chelsea und konnte deswegen als Free Agent, unabhängig vom Transferfenster, das geschlossen war, unterzeichnen, denn er war vertragslos. So, und als vertragsloser Spieler kannst du auch wann anders. So wurde es kommuniziert. Wie gesagt, ich war ja in den Lüften unterwegs und habe das auch nur nachgelesen und nicht als wie sonst alles live mitbekommen. Wir hatten einen Live-Ticker auf Barca-Welt, da könnt ihr nochmal alles nachlesen. Aber ja, so hatte ich es auch aus der Ferne mitbekommen, dass er eben Vertrag aufgelöst hat und dadurch war Free Agent und dadurch mussten sie sich offenbar nicht ans Transferfenster halten oder sie haben es rechtzeitig gemacht und nur später verkündet, das weiß ich jetzt nicht so genau.
Okay, okay. Aber sonst habt ihr ja mitbekommen, Cavani ist zurück in der Liga, auch wenn es nicht so spät am Deadline-Day war. Valencia hat auch sonst noch irgendwie den Kluivert-Sohn geholt. Ilaik Shmouriba ist zurück in der Liga, der hat sich direkt auch mal mit einer gelb-roten Karte zurückgemeldet. Ja, herzlich willkommen. Und dann natürlich der größte oder spektakulärste Transfer wahrscheinlich war eben Isak für 70 Millionen nach Newcastle. Kam ja auch innerhalb von kurzer Zeit, nur ein paar Tagen kam das Gerücht und dann wurde der Wechsel vollzogen, hat auch gleich getroffen in Newcastle. Aber sein Ersatz hat eben auch sich gleich mit einem Tor zurückgemeldet. Das ist Umar Sadik. Er ist eben von Almeria für rund 20 Millionen zu Real Sociedad gewechselt. Das könnte ein ganz gutes Match sein und er hat eben auch gleich getroffen. Aber das waren so vielleicht die Highlights am Deadline-Day. Bei Real Madrid war da wenig abzusehen. Höchstens noch, dass ein Otilio Sola geht. Aber nö, dem geht's zu gut. Oder der Markt ist überschaubar, gab da keine großen Angebote. Und was steht jetzt so unterm Strich in La Liga? La Liga hat ausgegeben an Transfer-Ablösesummen 510 Millionen Euro. Was meinst du so unter den Top 5 liegen? Welcher Platz ist das? Also die meisten Transfer-Ablösesummen?
Jetzt erwischte mich.
Eins ist es nicht, so viel sei verraten.
Ja, eins ist es nicht.
da steht die Premier League natürlich mit über 2 Milliarden sogar. Es ist Platz 4 nur. Also nur Platz 4? Bundesliga hat mit 485 Millionen noch weniger ausgegeben, aber Ligue 1 558 Millionen und Serie A 750 Millionen und ja, dann eben noch die Premier League 2,2 Milliarden. Die hat mehr als alle anderen 4 zusammen und ja, da das Thema hatten wir ja schon letzte Folge von wegen, die Premier League so viel Macht und finanzielle Kraft. Ja, aber trotzdem haben irgendwie Villarreal und Real Madrid zuletzt ein paar Europapokale gewonnen und auch Toni Kroos hat jetzt erst in einem Interview gesagt, Die Premier League hat dieses Jahr keinen internationalen Titel gewonnen. In der absoluten Spitze glaube ich, dass Deutschland und Spanien da absolut mithalten. Die Fernsehgelder sind in England seit Jahren deutlich höher. Und trotzdem hat es bisher ja nicht dazu geführt, dass von den englischen Teams einfach alles abgeschossen wurde. Gott sei Dank ist es auch so, dass nicht jeder Spieler auf das Gehalt guckt, sondern auch darauf, viel zu gewinnen und sich weiterzuentwickeln. Ja, also da, das Geld ist in England. Aber andere Ligen können mit anderen Dingen punkten, wie eben jetzt La Liga mit mehr und mehr Partidasus. Und da kommen wir doch vielleicht jetzt oder nur einem halben Party da, wenn Alex das so gesagt hat, zum Sanchez-Pizjuan nochmal. Also guter Druck von Sevilla, aber es bleibt dabei irgendwie Lopetegui und Topspiele, das kann er nicht. Und Sevilla hat jetzt auch von den letzten, wie viele waren das, 30 Duellen, Liga-Duellen mit Barca nur ein einziges gewonnen und das war jetzt die 22. Niederlage. Also so überraschend war der Sieg da jetzt nicht und dass dann irgendwann auch der Wille von Sevilla gebrochen wird und dann sogar ein paar Zuschauer schon früh aus dem Stadion rausgehen, sieht man ja auch eher selten in Sevilla. Ich glaube, das war doch so zu erwarten oder dass es zumindest mit 2-3 Toren Unterschied Barca macht, hätten auch noch mehr sein können.
Ja, hätten mehr sein können, das stimmt. Barca hat, also es war nochmal im Nachhinein erstaunlich locker, erstaunlich mühelos, wie Barcelona gewonnen hat. Nach 15, 20 schweren Minuten am Anfang hat auch Xavi zugegeben und auch Eric Garcia, dass sie am Anfang Probleme hatten, aber du hast gemerkt, dass da trotzdem irgendwie ein Klassenunterschied ist, was hart klingt bei Barcelona gegen Sevilla letztes Jahr, ne? Zweiter gegen Vierter und ein paar Punkte trennte sie nur, aber man hatte wirklich das Gefühl im Stadion, nach dem 1-0 oder 2-0, dass das ein Klassenunterschied ist. Barca musste danach gar nicht mehr machen und Sevilla war völlig kraftlos, saftlos, nicht mehr an sich geglaubt und wie gesagt, spätestens mit dem 2-0 hat Barca wirklich dem Spiel, dem Stadion, den Fans und der Mannschaft des FC Sevilla so richtig den Stecker gezogen. Da hast du einfach gemerkt, wie sehr Barca ja nicht nur euphorisiert ist, sondern auch vor Selbstvertrauen strotzt, selbst wenn es nicht läuft, also dieses Madrid-Gehen fast schon, ja okay, wir haben ein bisschen Probleme, egal, wir glauben an uns, wir machen unser Tor, ihr könnt uns eh nichts an, das war so ein bisschen der Swag, den Barca hatte, fand ich im Stadion und bei Sevilla hast du gemerkt, oh, die stecken eher in der Krise, die haben kein Selbstvertrauen und wenn du dann eigentlich vermeintlich gut spielst, 20 Minuten lang und dann pressierst du die Gegentore, dann ist dein Selbstvertrauen natürlich komplett im Keller, dann dreht sich so der Wind im Stadion, die Fans werden immer ruhiger, pfeifen teilweise ein bisschen, die Mannschaft ist noch verunsicherter und du hast also gemerkt, dass für Sevilla geht's wirklich bergab, sportlich und auch emotional, mental und Barca ist genau das Gegenteil. Das hast du wirklich gespürt, fand ich, im Stadion.
Ja, guter Punkt. Bei den einen geht's bergab. Ein Punkt aus 4 Partien. Das hatten sie zuletzt in der Saison 1981-82, da wurden sie immerhin noch Siebter. Und als das letzte Mal ein Team noch die Champions League erreichte, mit eben nur einem Punkt aus den ersten 4 Partien, das war Mallorca im Jahr 2001. Also da sind die Chancen natürlich oder die Aussichten nicht ganz so rosig beim FC Sevilla, weil du eben sagst, irgendwie da ist was verloren gegangen an Energie, an Emotionen, auch auf den Rängen, dass die Unterstützung nicht mehr so komplett da ist, dass es Pfiffe gibt gegen auch Lopetegui, dass er auch selbst ein bisschen machtlos wirkt. Und hat man schon oft drüber geredet, wenn man das beste Innenverteidiger-Duo einfach verkauft. Ja, Sevilla ist irgendwo ein Verkaufsclub, aber jetzt, ich glaube, Marcao ist verletzt, Fernando wurde irgendwie als Innenverteidiger reingesetzt, ein bisschen langsam, Nianzou, wie lange hat der jetzt schon mit der Mannschaft trainiert, 2 Wochen oder so, Rekik ist kein guter, dann holt man sich eben, Sevilla holt sich als eine der ältesten Mannschaften in Isco und Barca als eine der jüngeren Mannschaften holt sich eben einen Cheatcode wie ein Jules Koundé, der da jetzt einfach mal bei seiner Rückkehr 2 Vorlagen macht und das auch 2 richtig stark, also das ist dann auch natürlich ein ganz großer Unterschied, wo man sagen muss, da kann Sevilla wir ja fast gar nicht mehr mithalten.
Apropos Cheatcode oder Unterschiedsspieler, Rafinha war auch wieder grandios. Ne? Tolle Signing, tolle Pässe gespielt, Wirbelwind, kann tödliche Pässe, ist dribbelstark, ist voller Spielfreude, hat Selbstvertrauen ohne Ende. Der war schon auch ein bisschen ein Cheatcode für Sevillas Mannschaft. Wenn du, ganz ehrlich, wenn du auf die Aufstellung guckst, die Namen der Mannschaften vergisst, ne? Also Sevilla, Barca, ja, sollte eigentlich Augenhöhe sein und im Sanchez-Pizjuan erst recht Partidoso sein, war es nicht. Aber wenn du auf die Aufstellung guckst und du hast es erwähnt, du hast einen 36-jährigen Fernando, ich glaube, er ist 36, vielleicht ist er 35 und der spielt eigentlich defensives Mittelfeld, den stellst du dann in die Abwehr. Und daneben Nianzou, der viel zu schlecht war für die Bayern, ja,
gegen
was jetzt keine Schande ist, aber ne, kaum bei Bayern gespielt, keinerlei Erfahrung, kein nichts, 3-4 Spiele überhaupt mit Sevilla jetzt gemacht und dann gegen Lewandowski, Dembélé und Rafinha mit diesem Innenverteidigerpärchen, Ja, das kann ja eigentlich nichts werden, beziehungsweise ja, natürlich haben die Probleme und das hast du dann schon gemerkt, dass es da zu viele Problemfälle bei Sevilla gab und wie gesagt keinerlei Selbstbewusstsein, nachdem sie hinten waren. Es gab null Aufbäumen, es gab null an sich selbst irgendwie noch Glauben. Die Mannschaft war bemüht, ne, dieses typische, ja, wir waren bemüht, aber nee, da hat so viel gefehlt. Und Stichwort auf den Rängen, die Ultras hinter dem Tor haben natürlich trotzdem 90 Minuten Alarm gemacht. Die waren ja tapfer und haben gesungen, aber das komplette restliche Stadion, das war mucksmäuschenstill. Also da kam nichts mehr und gerade Sevilla lebt ja von dieser Emotion, die von den Rängen aufs Spielfeld und auf die Mannschaft dann überschwappt und davon war nichts zu sehen. Also du hast wirklich gemerkt, das wird eine richtig schwere Saison und die Fans spüren das auch. Und deswegen machen wir ein bisschen Sorgen um Sevilla. Wir haben es ja eh schon angesprochen in unserer Saisonvorschau. Das wird, glaube ich, eine schwere, schwere Saison.
Da hatte auch jemand nochmal gefragt, wie viel Kredit denn Lopetegui denn überhaupt noch hat. Ich glaube, der hat schon bei Monchi noch einiges an, Noah war es, Kredit. Aber ja, es wird nicht einfacher. Bis zur WM-Pause hat ja Sevilla noch einige Partidasos vor sich. Und das ist eben eine der Schwächen von Sevilla, von Lopetegui, dass sie da irgendwie manchmal auch überdreht sind. Sevilla ist auch die Mannschaft mit den, wo habe ich es? Zweitmeisten Karten, 16 gelbe, eine rote schon, nur Mallorca hat mit 20 gelben noch mehr, also da überdrehen sie auch, manchmal sind dann zu aggressiv und vorne dann eben auch, wenn sie mal Chancen haben, es gab ja in der Anfangsphase, hätte hier und da in der Serie, aber dann eben auch manchmal zu überdreht, das ja, ist einfach nicht eine Mannschaft, die auf den Punkt genau eingestellt ist. Und bei Barca, ja, du hast einen Rafinha erwähnt, ich hatte schon Koundé und Lewandowski gesagt. Ich würde auch nochmal Gavi erwähnen, der wurde ja, das finde ich auch beeindruckend in La Liga, dass da diese King of the Matches kann man auch werden ohne Torbeteiligung. Und jetzt in Sevilla hatte ja sogar ein Koundé zum Beispiel 2 Torbeteiligungen, aber King of the Match wurde Gavi und ich fand schon auch, dass vielleicht, da bin ich vielleicht auch nicht hundertprozentig subjektiv, oder nicht hundertprozentig objektiv, aber ich fand, das war von ihm so das beste Spiel, was ich bisher gesehen habe, so von der Präsenz, der Ruhe im Mittelfeld, wie er überall keinen Zweikampf scheut, überall anspielbar ist und dann auch vorne noch gute Aktionen hat, also Gavi fand ich richtig stark und ist auch so ähnlich wie Tchouaméni bei Real, auch ohne Torbeteiligung, auch King of the Match geworden. Was meinst du bei Gavi?
Ja, sehr, sehr kurios auf jeden Fall, wie du es schon ansprichst. Ich war sehr, sehr überrascht, dass er zum besten Spieler für ich hätte. Rafinha, Lewandowski oder Koundé waren für mich die drei Kings of the Match von der Pressetribüne, weil auch natürlich Torbeteiligung, aber Lewandowskis Tor, pure Weltklasse und vor allem, bevor ich über Gavi spreche, ganz kurz nur ein Wort zu Lewandowski, den im Stadion nochmal live zu sehen und wirklich beobachten zu können, ne, wo du logischerweise eine andere Sichtweise hast und auch off the ball sehen kannst, wie er sich bewegt. Das ist pure Weltklasse in jeder Aktion. Nicht nur im Finishing, logischerweise, da weiß es jeder, sondern wirklich auch, wie er sich bewegt, wie er Bälle festmacht, wie er den Verteidiger abschüttelt. Erfahrung pur und Weltklasse pur. Absolut geil. Und deswegen, boah, ich bin, also nachdem ich ihn jetzt so richtig live gesehen habe im Stadion und auch richtig beobachtet habe, bin ich von ihm sehr angetan. Ich fand Rafinha super, Koundé super. Aber ja, dass Gavi King of the Match wird oder Man of the Match, ich glaube, sie haben es umbenannt in der Saison, den Award, spricht tatsächlich Bände und du hast es auch angesprochen, Thema Erfahrung und Thema Ruhe und kann man kaum in Worte fassen, dass ein 17-Jähriger, oder ist er überhaupt schon 18? Ja, doch, 18 ist er, glaube ich, geworden im August, dass jemand so auftritt, in dem jungen Alter, als würde er schon 8 Jahre in La Liga spielen, bei Barca als Stammspieler. So tritt er auf, in dem jungen Alter, ist auch absolut phänomenal. Wirklich, wirklich krasser Junge.
Ja, ich suche gerne das Haar in der Suppe, da gibt's nichts, also Gavi, Chapeau. Und jetzt hat man einige Personalien und der Michael Traxler hat noch eine weitere Personalie angesprochen, die jetzt auch ohne Torbeteiligung war, aber Michael hat geschrieben, am meisten aufgefallen, auch ohne Scorer, ist für mich Dembélé, nicht wegen seiner Leistung, sondern wegen seines Verhaltens auf dem Platz. Er wirkte früher oft so wie ein Fremdkörper, katalanisch nicht gesprochen, aber jetzt am Samstag hat er teilweise dirigiert, angewiesen, richtig viel kommuniziert. Was denkt ihr, was führte dazu, dass er nun so integriert ist? Vielleicht, weil er jetzt einfach mal verletzungsfrei ist, liegt's an Xavi, liegt's da am Abgang von einigen Franzosen wie Longley und Titi Griezmann oder dass andere Führungsspieler wie Alba oder Piqué jetzt erstmal auf der Bank sitzen? Und ich habe schon auch den Gedanken gehabt, so jetzt hat er verlängert, jetzt lässt das wieder schleifen, weil jetzt hat er einen guten Vertrag in der Tasche und kann wieder mehr zocken und am Strand chillen. Aber wie war dein Eindruck so von Dembélé? Macht doch Hoffnung.
Also ich finde, er hat sich richtig gut entwickelt und zwar, um ehrlich zu sein, seitdem Xavi das Ruder übernommen hat. Seitdem ist er auch verletzungsfrei. Ich klopfe mal auf Holz und hoffe, es bleibt so. Seitdem stimmen die Leistungen und seitdem wirkt er auch wirklich motiviert und integriert in der Mannschaft, was eben ja nicht immer der Fall war. Also ich glaube, er ist wirklich so richtig im Verein angekommen, seitdem Xavi Coach ist. Ich glaube, Xavi hat da wirklich die mehr Prozentpunkte aus ihm rausgekitzelt, hat ihn wirklich auch besser gemacht. Er hat übrigens geheiratet, Dembélé, ich glaube roundabout im Herbst letzten Jahres. Das könnte natürlich auch einen großen Faktor sein. Stichwort, ja, am Strand chillen und Playstation zocken bis in die Nacht und schlecht ernähren. Ich glaube, dass diese Zeiten sind passé. Er ist natürlich auch älter geworden, reifer geworden. Wie gesagt, ist jetzt verheiratet. Spricht die Sprache besser. Ich glaube, Katalanisch kann er nicht, aber zumindest Spanisch so, dass er sich verständigen kann mit den Mitspielern. Also ne, einfach Fußball sprechen, das ist ja auch wichtig. Also er hat einen Reifeprozess gemacht, aber auf dem Feld, auf dem Platz selber ist er so richtig für mich integriert in der Mannschaft, seitdem Xavi Coach ist und passt richtig gut. Also er ist auch für Xavi ein super wichtiger Spieler, weil Xavi genau diese Flügelspieler will, ne, die trickreich sind, die schnell sind, die beidfüßig links, rechts, die gerne ins Dribbling gehen. Das ist genau der Flügelstürmer, wie ihn Xavi sucht. Und deswegen, ja, Dembélé ist richtig, richtig gut unterwegs bei Barca, seitdem Xavi da ist. Und in der Saison jetzt bisher noch besser.
Okay. Wir gehen von einer der besten Offensiven der Liga. Barca hat schon 11 Tore und die meisten Abschlüsse gegeben. 60 insgesamt, davon 30 aufs Tor. Zur anderen besten Offensive, denn auch Real Madrid hat 11 Tore aus 57 Abschlüssen, aber 33 aufs Tor. Vielleicht ein bisschen effektiver. Real Madrid hat ja auch am Wochenende ein Partidazo gehabt. Der Erste hat den zweiten empfangen. Betis war ja genauso perfekt gestartet in die Saison mit 9 Punkten. Aber jetzt vierter Sieg im vierten Spiel eben für Real Madrid. Das gab es zuletzt in der großen Double-Saison 16-17 unter Zidane, dass man so gut gestartet ist mit der perfekten Punkteausbeute. Und da ist eben vielleicht in dem Spiel war hervorzuheben auch ein, ähnlich wie jetzt Gavi bei Barca ohne Torbeteiligung, war es da eben jetzt Tchouaméni mit wieder einer Weltklasseleistung, der ja auch schon bei Espanyol dann der Man of the Match von La Liga ausgezeichnet wurde, auch da jetzt wieder voll integriert. Will nicht sagen, er macht Casemiro vergessen, weil der auch nochmal menschlich in andere Werte mitgebracht hat und bla. Aber das ist schon mal beeindruckend, dass man das plötzlich vom MCK, dem legendären Mittelfeld, erstmal es auch geht, wenn erstmal nur Modric spielt mit eben dann Tchouaméni und Camavinga. Das ist stark. Vinicius immer noch Gefahr ohne Ende. Nur eben Benzema kriselt da ein bisschen, in Anführungszeichen kriselt, hat ja auch schon seine 4 Scorer-Punkte aus seinen 4 Ligapartien. Aber eben, er verballert einiges, war auch schon meiner Meinung nach gegen Espanyol eher schwach. Am Ende hat er noch die 2 Tore gemacht, ja, und jetzt auch gegen Betis. Da fehlt irgendwie so ein bisschen dieses Selbstverständnis bei Benzema. Ihm gelingt nicht mehr so viel, so einfach, wie das vielleicht noch vor, ja, vergangene Saison war. Und da hatte auch Tom 17 uns gefragt, vom wegen nochmal Thema Transfers, Deadline Day, Real ist im Sturm zu dünn besetzt, schreibt er. Warum hat Perez da nicht für Nachschub gesorgt? Geld hätte man ja, aber die Saison wird so stressig wie nie zuvor wegen der WM. Und naja, Brasilien und Frankreich sind ja auch eher WM-Favoriten, also könnten auch Vinicius und Benzema da weit kommen und lange belastet sein, ob das nicht ein Risiko ist. Und da sag ich erstmal, dass jetzt da nicht noch ein Backup kam. Ich hätte mir auch einen Cavani gewünscht, sollte nicht sein. Irgendwie war man da nie dran. Und einen anderen Jungen sich zu holen, wie so einen neuen Jovic, macht halt auch wenig Sinn, weil Benzema wird ja trotzdem 4 von 5 Spielen machen. Aber ja, bei Real Madrid war nun mal der Plan A, B und C. Der eine Franzose, der ist nicht gekommen, so war man immer noch ohne wirkliche Alternative. Man versucht jetzt eher, Ancelotti hat so den Gedanken, Rodrigo und Hazard im Mittelsturm dann auch mal als Benzema-Ersatz zu versuchen oder auch mal Doppelspitze mit ihm. Mariano und Asensio sind geblieben, da wäre man auch sehr offen gewesen, die beiden abzugeben, aber es gab kein wirkliches Angebot und das Interesse von den beiden wirklich zu gehen, dann auch sehr überschaubar, dann lieber im nächsten Jahr noch einen Unterschrifts-Handgeld-Bonus einkassieren. Und trotzdem glaube ich, bis zum Winter ist es ein dünnes Fundament, kann schon gut gehen, aber ich glaube, das Wintertransferfenster wird das wildeste, was wir jemals erlebt haben, weil sich natürlich einerseits viele Spieler bei der WM hervortun können und andererseits auch viele Spieler sich dort verletzen können, dass dann noch mehr Nachfrage bei den Vereinen herrscht. Also ich glaube, bis jetzt Mitte November kann das schon irgendwie gut gehen, aber ja, ideal ist es meiner Meinung nach auch nicht. Oder wie hast du jetzt Benzema gesehen, ist es gar nicht so schlimm?
Ideal, ja, so schlimm ist es natürlich nicht, aber ideal ist es auch nicht vom Planerischen. Das Thema hatten wir ja schon, dass du keinen Ersatz hinter Benzema hast, also keinen vernünftigen hattest, denn Jovic wurde ja nicht als solcher angesehen und Mariano ist natürlich auch noch da, wird aber auch nicht als solcher angesehen, zumindest von Ancelotti nicht. Von daher ja, musst du Benzema, der jetzt auch 34 ist, da einfach durchquetschen. Und wenn du jetzt alle drei Tage spielst, im Endeffekt mit kleinen Pausen, weil es ist ja bald Länderspielpause, aber eine, wo Nations League ist, aber ansonsten gibt es ja Spiele im Dreitagesrhythmus, ne, weil die Champions League durchgeprügelt wird. Und da bist du komplett abhängig von Benzema, von einem 34-Jährigen, der natürlich Weltklasse ist, aber der seine Pausen bräuchte, Herr Perez. Und da haben sie niemanden geholt. Man hätte ja, wir beide haben es ja eh gesagt, du noch mehr als ich, man hätte ja einfach diesen Cavani holen können for free. Ja. So, und dann, der weiß, wo das Tor steht, der ist abgezockt, der kann auch mal drei Spiele auf der Bank sitzen oder nur 20 Minuten spielen. Ne? Aber der ist ein Ersatzmann vorne im Sturm. Ja. Und warum sie Cavani nicht geholt haben, wenn der available war, bleibt das Geheimnis von Perez und Co.
Genau, genau. Aber gut, jetzt eben, du hast es gesagt, die englischen Wochen gehen los und es sind jetzt nur noch englische Wochen bis zur WM, außer die eine Länderspielpause, und auch da werden jetzt Hazard und Asensio mal ein paar Einsätze bekommen. Das war halt jetzt mit irgendwie 6-7 Tagen Pausen dazwischen. Da mussten Benzema, Vinicius nicht groß raus. Also das wird jetzt noch mehr, und Ancelotti rotiert bisher ja schon jedes Spiel 3-4 Mal auf in seiner Startelf. Also es gibt aktuell gar nichts zu meckern bei Ancelotti. Er hat den vollen Erfolg, die maximale Punkteausbeute, und viele junge Spieler sind integriert. Die neuen funktionieren schon, von dem her ist da alles okay soweit. Bin gespannt natürlich, wie das weitergeht. Kommen wir zum dritten Partidazo, Super Samstag, an diesem Super Samstag. Das war dann eben Real Sociedad gegen Atletico. Und ich würde mal sagen, klar, Real Sociedad hat stark gekämpft, wie immer, wenn irgendein Atletico zu Gast kommt. Das ist auch immer eine Mega-Stimmung dort im Anoeta. Punkt ist, haben sie sich schon irgendwo verdient, aber eigentlich würde ich fast behaupten, dass Atletico um den Sieg eigentlich gebracht wurde. Es gab ja dann nicht nur ein, zwei, eher sogar drei Aufreger, denn wenn vorher das zweite Morata-Tor zählt nicht, weil Hand von Felix, okay, kann man so pfeifen, aber muss man eigentlich auch das Sadik-Tor aberkennen, weil da hat er auch eben, war irgendwie noch mit der Hand am Ball dran, kurz nach seiner Einwechslung, und eben später auch noch den Vorteil abgepfiffen, wo dann Correa fast frei durch gewesen wäre. Da kann ich den Unmut der Atleti-Fans verstehen. Wie hast du das so gesehen?
Ja, kann ich tatsächlich auch verstehen. Man muss eins dazu sagen, ich habe das Spiel nicht live sehen können, weil da war zu viel Trubel. Na, das war ja dieser Partidazo-Samstag mit den drei Top-Spielen, die hintereinander waren. Deswegen, ich habe es nicht live gesehen. Ich habe es aber nachts dann um eins, als ich wieder auf dem Zimmer war, habe ich es im spanischen TV gesehen, die Extended Highlights des Spiels. Und da hat der Moderator oder Reporter auch gesagt, la gran polemica, dieses eben Handspiel von Atletico beim Morata-Tor, das aber völlig zurecht weggepfiffen wurde, weil natürlich legt sich Felix den Ball mit der Hand vor oder legt ihn vor oder pflückt ihn runter. Also für mich gibt's da, ich dachte mir, hey, was denn für eine Polemik, der pflückt den Ball mit dem Arm runter, da gucke ich einmal drauf, das ist Handspiel, fertig. So, aber danach habe ich verstanden, warum das so eine Polemik war, eben wegen der Sadik-Sache, wegen dem Handspiel. Und meine Einschätzung ist, wie gesagt, nur die Highlights gesehen, meine Einschätzung ist, ich glaube, Schiri und VAR haben das Sadik-Handspiel schlicht nicht wahrgenommen. Die hatten sich nicht genug Zeit gelassen, dieses Ding zu analysieren, diese Szene. Und ich glaube, die haben das verpasst. Die haben das nicht bemerkt, dass dann, ich fand es, wie gesagt, nur Highlights gesehen, ich fand das super schwer zu erkennen, dass da das Handspiel, also ich bräuchte dann eine Monster-Zeitlupe und alles anhalten und so. Ich glaube, die haben das verpasst, die Szene. Das Felix-Ding ist hundertprozentig richtig für mich entschieden worden, und das andere Ding, glaube ich, wurde übersehen. So. Und dann natürlich kann ich völlig die Aufregung auf Athletik-Seite verstehen, und noch mehr verstehe ich sie bei diesem weggepfiffenen Vorteil. Völlig frei von dem Tor, wenn er eine Millisekunde wartet, der Referee. Eine Millisekunde. Und im spanischen Fernsehen war es auch wieder interessant, da wurden dann direkt vier Schiedsrichter-Experten eingeblendet, die allesamt ihre Meinungen zu den beiden Szenen abgaben. Ja? Teilweise, also so in Zitatgrafik war das so runtergeschrieben, also wie man es von Twitter kennt, ne? dass so eine Tafel erstellt wird, wo das Zitat des Schiedsrichters, und dann war das Iturralde, der Ex-Ref, Marca hatte auch irgendeinen Ex-Referee, und die beiden weiß ich nicht mehr. Interessant war aber auf jeden Fall, wie sie sich teilweise widersprochen haben in den Szenen. Also die blenden vier Schiedsrichter ein, und du bekommst quasi 2,5 Meinungen zu den verschiedenen Szenen, und dann merkst du schon, okay. Aber natürlich waren sie sich grundsätzlich hauptsächlich einig bei dem weggepfiffenen Vorteil, warte eine Millisekunde mehr oder eine Sekunde mehr, pfeif nicht sofort rein, und dann hat Atletico eine Riesenchance auf den Siegtreffer. Wobei der eine Referee hat gesagt, es wäre wohl abseits gewesen, aber das kann ich, haben sie nicht gezeigt von den Wiederholungen her, das weiß ich nicht.
Okay, Valentin hatte uns da auch geschrieben, von wegen ganz schön unglückliche Entscheidung vom Schiedsrichter gespannt, eben auch mit diesen 2-3 Entscheidungen, die da eben, ja, ein bisschen Atleti vielleicht den Sieg gekostet haben. So bleibt jetzt eben für Atleti. Immerhin, sie hatten ja schon ihre 2 Siege, aber nur 7 Punkte aus den ersten 4 Spielen. Das gab's, so wenig waren es zuletzt 2018, damals nur 5 Punkte sogar. Es ist kein schlechter Saisonstart, aber ich glaube, da hatten sich die ein oder anderen mit ja immer noch einem der besten Kader in Atleticos Historie vielleicht mehr erwartet. Und jetzt das nächste Programm ist auch nicht ganz ohne. Es kommt jetzt Porto in der Champions League, Celta kommt dann geht's nach Leverkusen und dann schon das Derby Madrileño am 18. September und danach geht's nach Sevilla. Also auch da jetzt stramme, starke Hammerprogrammwochen.
Ja, das ist echt ein straffes Programm für das Atleti, das wie in der letzten Saison weiterhin Probleme hat, Spiele zu gewinnen. Sie haben gute Phasen, sie haben schlechte Phasen, sie haben wackelige Phasen. Das ist im Endeffekt ein bisschen ein Spiegelbild, finde ich, von der letzten Saison. Natürlich weniger Gegentore immerhin, also nicht jedes Spiel endet 3-4 und 2-3 wie letztes Jahr bisher. Aber trotzdem, sie sind noch nicht so auf der Höhe und das Programm in den nächsten Wochen wird tough. Also das hat's in sich,
Ich hätte da so einen Tipp an Diego Simeone. Vielleicht mal Antoine Griezmann mal vor der 63. Minute einsetzen. Vielleicht ja mal Startelf, aber das wird ja dann zu teuer.
Das ist ja Komik pur, ne? Und vor allem, er ist ja auch eigentlich, was ich so mitbekommen habe bisher, immer wenn er eingewechselt wird, ist er ja auch richtig gut im Spiel. Ich glaube sogar 2 Tore geschossen, auch wenn das eine natürlich glücklich war, weil so abgefälscht. Aber er macht den Unterschied. Und man weiß ja, dass Simeone riesen Fan von Griezmann ist. Das ist sein Spieler, der passt zum Cholismo, ne, weil er so viel nach hinten macht und weil es ihm nicht so schade ist, zu krämpfen, zu grätschen etc., obwohl er ja Offensivstar ist. Das ist schon immer Cholos Spieler. Und aufgrund dieser Vertragsklausel, oder nicht, ja doch, Vertragsklausel natürlich, sie müssen eben die 40 Millionen zahlen, wenn sie ihn zu viel einsetzen. Hockt der arme Kerl auf der Bank und ich auch. Cholo beißt sich natürlich sonst wohin. Und Cholo hat einen interessanten gesagt, soy el hombre del club, also ich bin ein Mann des Vereins. Und dementsprechend, wenn der Verein sagt, du musst auf ihn verzichten, weil es die Klausel gibt, dann lässt er ihn zähneknirschend auf der Bank.
Wer das Ganze jetzt gar nicht kennt oder versteht, gerne nochmal bei Barca-Welt nachlesen. Ab einer bestimmten Summe von Minuten muss eben Atletico ist gezwungen, dann eine gewisse Summe mehr an Barca zu zahlen für Griezmann. Aber wenn er jetzt weiter nur seine halbe Stunde pro Spieltag spielt, müssen sie eben weniger zahlen oder nichts noch mehr. Also gerne das nochmal nachlesen. Und die nächsten Spieltage wird es vermutlich eben ähnlich verlaufen, dass er erst nach der 60. Minute eingewechselt wird, wie bisher jetzt schon 4-mal in Folge. Mal schauen da. Hast du noch was da aus dem Anoeta mitbekommen?
Nee, ich war ja nicht vor Ort. Nee. Ne?
Also, ja gut, ich meine generell.
Nee, aber übrigens mitbekommen, das muss ich kurz erzählen. Ja. Ein bisschen hier euch mal mitnehmen auf die Reise. Ich meine, ihr werdet ja eh alle mitgenommen. Ne? Instagram-Account von Tiki Taka und von mir persönlich im Blick haben. Natürlich mein Twitter-Account, da gibt es immer mal wieder Fotos etc. Aber die Geschichte muss ich jetzt wirklich ganz kurz loswerden. Ich war in Sevilla, ja, wie man ja weiß. Betis, der Verein aus Sevilla, der eine von den beiden, spielt bei Real Madrid ein absolutes Partidazo. Meinst du, ich hätte eine Bar gefunden, die dieses Spiel zeigt? Es ist unfucking vorstellbar.
Ist ja wie bei Espanyol mit dem Barça-Spiel.
Es ist unglaublich. Betis spielt nicht zu Hause, auswärts. Mhm. Du müsstest ja meinen, in Sevilla zeigt jede Bar dieses Spiel. Meinst du, ich hätte eine Übertragung gefunden? Ich konnte Betis bei Real Madrid nicht gucken,
wer. Schon in der Nähe vom Sanchez Pizjuan.
Nee, im Zentrum war ich komplett anders. Überall.
Ach, Zentrum sogar, wow.
Also hier nicht im Feindesland, ne, in Sevilla-Land. Nee, ich war komplett im Zentrum. Ja. Ich habe nicht mal eine Bar gefunden, wo ein Fernseher lief. Also irgendwie, ich hätte gedacht, Sevilla ist eine absolut fußballverrückte Stadt mit diesen beiden groß Clubs. Ich habe keine Kneipe, keine Bar gefunden, die das Betis-Spiel bei Real Madrid gezeigt hat. Es gibt's nicht. Okay. Ich konnte das Spiel nicht live gucken. Ich bin locker eine Stunde durch die Stadt gelaufen, habe in jede Bar reingelunzt, ob da eine Glotze hängt. Keine Chance. Es macht keinen Sinn. Es ist paradox. Man muss aber dazu sagen, das Spiel war um 16 Uhr oder 16.15 Uhr. Da war Sevilla ausgestorben, weil Siesta wird ganz, ganz groß geschrieben in Andalusien. Also in Spanien heiß, ja sowieso, aber in Andalusien ist die Siesta heilig. Die Stadt war wie ausgestorben, rund um 16 Uhr. Auch das spielt natürlich eine Rolle wahrscheinlich. Bars natürlich zu und kaum jemand drin. Und dann haben sie sich vielleicht gedacht, ja, da müssen wir es nicht zeigen. Aber wo sind denn die Betikos? Wo sind denn die Betis-Fans? Das kann doch nicht sein, dass die nur in Heliopolis sind. Also ich habe keine gefunden. Es ist
interessant.
Wirklich verrückt.
Interessant. Hast du dann denn dann zumindest am Freitag noch Celta gegen Cádiz gesehen oder war das da dein Anreisetag? Denn das war ja auch ganz erwähnenswert. Celta, wenn sie Bock haben, können sie offensiv ziemlich gut kombinieren und Aspas, wenn der Bock hat, dann trifft der weiter. Jetzt an jedem der 4 Spieltage getroffen. 5 Tore insgesamt, waren jetzt 2 gegen Cádiz und ich glaube, der hat noch Lust irgendwie Luis Enrique Martinez zu zeigen, hey, nimm doch mich mit, Raúl de Tomás spielt nicht, Asensio auch nicht, dann kannst du doch mich mitnehmen. Also da war mal wieder eine Aspas-Gala und Celta hat da klar Cádiz die Grenzen aufgezeigt.
Ja, die Stammhörer dieses Podcasts wissen natürlich, dass wir Aspas-Fans sind und dass vor allem ich mich immer wieder dafür einsetze, nur leider hört mir Luis Enrique nicht zu, dass er mindestens einen Platz und wenn es Platz 22 oder 23 im Kader der spanischen Nationalmannschaft verdient hat. Ich hätte ihn schon bei der EM mitgenommen. Und er ist weiterhin trotz auch fortgeschrittenen Alters, ich glaube, er ist ja auch 34 roundabout, ne, Aspas, meine ich, trotzdem immer noch einer der besten Offensivspieler der La Ligas und so viele spanische Top-Stürmer gibt es ja nicht mehr. Und deswegen, der dritte im Bunde neben Lewandowski und Benzema, der im sehr fortgeschrittenen Alter immer noch ein absoluter Unterschiedsspieler macht und der einfach Tore garantiert und natürlich der Heilsbringer der Celtas ist. Also ich
35 ist das sogar schon,
Zettel für die WM.
Ja. Ja, Moreno und Morata haben ja auch schon ein paar Türchen gemacht jetzt die Saison. Mal gucken, was mit Borja Iglesias noch wird. Also es ist schon dicht auch da vorne, aber hast recht, man kann ihn ja auch so ein bisschen hängend einsetzen. Also ein Aspas mit der Erfahrung könnte dir da schon weiterhelfen. Mal schauen. Bei Celta sieht's gut aus. Platz 8 aktuell beim FC Cádiz dagegen. Katastrophal eigentlich. 4 Spiele, 0 Punkte, 0 Tore, 10 Gegentore. So dieser ganze Zauber vielleicht, den Sergio da in der Rückrunde als neuen Trainer damals noch versprüht hat, wie Cádiz dann auf einmal ein bisschen versucht, aktiver zu spielen, nicht mehr nur 20% Ballbesitz, ist komplett verloren. Es geht aktuell gar nichts da zur Sache und da muss man sich Sorgen machen um Cádiz. Da ist aber auch eben Sergio nicht so der einzige Trainer, der so ein bisschen seinen Zauber verloren hat. Die anderen beiden in der Abstiegszone. Elche hat ja auch, Francisco war ja auch so ein bisschen der Retter. Kike Sanchez Flores bei Getafe, auch die alle nur einen Punkt und auch da irgendwo so ein bisschen ist was verloren gegangen. Da fehlt so ein bisschen die Dynamik auf dem Platz und vielleicht sind da eher die drei bei den dreien der erste Trainerwechsel der Saison, denn Javier Gide, der wiederum macht sich ganz gut, 1-1 gegen Girona, sie sind das aggressivste Team der Liga mit schon 20 Karten und 18 Fouls pro Partie und da haben sie sich eben jetzt schon 5 Punkte aus 4 Partien geholt, das ist natürlich nicht mega viel, aber für so ein als Abstiegskandidat getipptes Team ist das ziemlich ordentlich, nur eben Cádiz sehr, sehr, sehr düster.
Ich mache mir Sorgen um Cádiz, um unser Cádiz, Nils, denn einzige Mannschaft, die noch keinen einzigen Punkt und was fast schon schlimmer ist, kein einziges Tor geschossen hat. Die haben noch kein Tor erzielt. Das ist ja absolut desaströs. Hätte ich so nicht gedacht. Und gegen wen geht's als nächstes? Gegen den FC Barcelona zu Hause. Immerhin fühlen sie sich wohl bisher gegen Barca, aber ganz ehrlich, da sieht man, glaube ich, wirklich schwarz. So gut wie Barca aktuell drauf ist. Will jetzt nichts verschreien, aber es würde mich nicht wundern, wenn am Ende doch Sergio zuerst entlassen wird. Der Cádiz-Coach. Ich habe es nicht kommen sehen. Sie haben, finde ich, eine tolle Rückrunde unter ihm gespielt oder das letzte Drittel der Saison. Warum das komplett weg ist, warum da nichts mehr von zu sehen ist, warum sie noch kein Tor und keinen Punkt geholt hat, ich kann es dir nicht erklären. Es ist für mich ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, komplett unverständlich. Habe ich nicht mit gerechnet. Und jetzt würde ich will nicht sagen, ich will damit rechnen, aber es würde mich eben nicht überraschen, wenn dann doch Cádiz die Reißleine zieht und ihn entlässt, weil so kann es ja nicht weitergehen.
Eigentlich nicht. Mal schauen. Dafür gibt es auf der anderen Seite auch immer Teams, wo es ziemlich gut läuft. Wir sind jetzt mal beim Club Atletico Osasuna. Die hatten jetzt ihr drittes Heimspiel, auch das gewonnen. Das hatten sie zuletzt 2005 da, 9 Punkte aus dem ersten Heimspiel. Dabei waren sie vergangene Saison ja eigentlich nur auswärts stark. Sie hatten auswärts mehr Punkte geholt, waren in der Tabelle 7., in der Heimtabelle waren sie Vorletzter. Aber irgendwie läuft es da ziemlich gut. Es stand lange nur 1-1 gegen Rayo, aber dann kam eben noch eine Barca-Leihgabe. Jetzt Abde frisch eingewechselt, starkes Dribbling, da Elfmeter hingelegt und dann eben eigentlich eine Traumvorlage auf Ruben Garcia noch hingezaubert in der 90. Minute. 2-1-Siegtreffer gab es dann und so eben da den dritten Heimsieg von Osasuna, die ja auch im Al-Sadar ja eine starke Stimmung haben, ist auch noch auf meiner Bucketlist. Nur eben, ja, bei Rayo muss man sich ein bisschen Sorgen machen. Wir haben ja immer bei Getafe und Cadiz, sagen wir schon immer, die schießen zu wenig, 8 Schüsse pro Partie. Ja, Rayo liegt da mittlerweile auch mit nur 8 Schüsschen pro Partie. Also Osasuna, hui, Rayo auch ein bisschen pfui, mit immerhin schon 4 Pünktchen. Und Noah hatte noch gefragt, aber auch die Frage gab es schon, ob wir uns bei Osasuna vorstellen könnten, sind ja aktuell Fünfter, ob es da mal irgendwie Europa League oder sogar oder Conference League zumindest geben könnte. Da würde man sich in Pamplona bestimmt sehr drüber freuen, schreibt er. Ja, würde man bestimmt, aber dafür ist dann doch die Konkurrenz mit Real Sociedad, Valencia, mittlerweile muss man ja fast schon wieder nennen, Villarreal natürlich, Betis. Mal gucken, ob der FC Sevilla da noch mitmischt bald. Ist da, glaube ich, zu groß, das hat man schon mal so gesagt. Oder glaubst du, allein durch diese Heimbastion im Sadar geht da was?
Ja, das hängt tatsächlich davon ab, wie stabil sich die anderen präsentieren. Sevilla ist ja stabil, aber im negativen Sinne. Ne? Stabil schlecht aktuell, stabil punktlos. Klar, vielleicht könnte sich Osasuna da langsam hochrobben, aber man vergisst beispielsweise den Athletic Club aus Bilbao, ja, die ja auch ganz klar verbessert in der Saison sind und die natürlich so ein bisschen drauf schielen, da hochzukommen, auch wenn sie jetzt natürlich gegen Espanyol sehr, sehr überraschend verloren haben, aber grundsätzlich würde ich auch sagen, auch ja. Athletik, der Club, Athletic Club mit Platz 6 ist ja trotzdem sehr gut gestartet in der Saison, 7 Punkte aus 4 Spielen ist ja jetzt alles andere als verkehrt. Celta Vigo ist ganz gut gestartet, also die Konkurrenz für Osasuna ist schon sehr, sehr groß, vor allem auf Strecke gesehen. Deswegen, ich wäre brutal überrascht, aber es würde mich tatsächlich ein bisschen freuen, wenn Osasuna zumindest eine sehr, sehr gute Rolle weiterhin spielen kann.
Aber die anderen dann vielleicht doch ein bisschen mehr Qualität. Und da sind wir eben jetzt auch schon beim Athletic Club. Ja, bittere Niederlage spät gegen Espanyol. Da eben auch wieder ein Ex-Barca-Spieler, Braithwaite, gleich mal in seinem Debüt getroffen, ähnlich wie auch Sadik eben. War ein ganz gutes Wochenende für Debütanten bei Espanyol. Gab es ja insgesamt 5 Debütanten mit Simo, Omar, Lasso, Toyota Fernandes. Und jetzt kommt eine verrückte Statistik von unserem Freund Pedro Martin auf Twitter. Durch diese 5 Debütanten hat Espanyol jetzt 800 Spieler in der La Liga-Historie eingesetzt. Kein Verein hat mehr eingesetzt. Auch verrückt. Man weiß ja, Espanyol ist schon sehr lange dabei, Gründungsmitglied und gehört auch, ist auch in der ewigen Tabelle nicht so weit unten. Aber dass sie die meisten Spieler eingesetzt haben, auch kurios. Hätte man jetzt vielleicht an andere eher gedacht. Aber nee, Espanyol. Wer bei Athletic oder in Bilbao immer eingesetzt wird, ist Iñaki Williams. Und wir hatten in unserer letzten Folge ja die Alarmglocken schrillen lassen, weil er da, ich glaube, gegen Cádiz sich verletzt auswechseln lassen musste. Und man hat schon gedacht, oh nein, wird die Rekordserie jetzt reißen? Nein, sie ist nicht gerissen. Er stand sogar in der Startelf. Da werden wahrscheinlich ein paar Ibuprofen eingeworfen worden sein. 237. Ligaspiel in Folge. Seit über 6 Jahren hat er keinen Spieltag verpasst und es bleibt vorerst noch dabei, also hoffentlich können wir diese Rekordstatistik noch eine Weile weiter nennen. Es fasziniert mich jedes Mal aufs Neue. Und jetzt kriegen auch mehr und mehr andere das mit. Ich glaube, The Zone hat es gezeigt und ich glaube, Sport 1 hatte auch so einen Post. Also ist dann auch gut, dass es jetzt auch andere mehr und mehr mitkriegen, weil das ist immer noch unfassbar in der heutigen Zeit.
Das ist eine unfassbare Serie. Die Frage ist natürlich, war er fit? Oder hat er so sehr auf die Zähne gebissen, um seinen Rekord weiterzuführen? Ich kann es nicht einschätzen, aber wirklich, wirklich krass, dass der Mann einfach jedes Spiel immer spielt und nie eins verpasst, ist nicht zu erklären, nicht zu erklären.
Ja, geht aber dann wahrscheinlich auch nur bei Athletic, weil die haben nicht die ganz große Auswahl und auch eine seltene Doppelbelastung durch nochmal Europapokal und so weiter und sie sind ja auch meistens, also immer in der ersten Liga dabei, also bei Espanyol wäre es jetzt nicht möglich gewesen, die sind abgestiegen und haben dadurch vielleicht auch verkauft, aber wenn es bei einem Club geht, dann wahrscheinlich nur bei Athletic, der auch nicht die ganz großen Ansprüche, nicht die ganz große Auswahl durch seine Personalpolitik hat, dass man eben primär Spieler einsetzt, wo irgendwie die Eltern oder zumindest ein Elternteil aus dem Baskenland kommt oder so, wie das war. Athletic hat man jetzt, fehlen eigentlich nur noch 2 Spielchen, Villarreal kann man auch schnell sagen, auch da mal wieder Partidazo, Elche mit 4-0 geschlagen und Villarreal jetzt die einzige Mannschaft, Athletic hatte ja bislang auch kein Gegentor, da hat es jetzt Braithwaite hinzugefügt, Villarreal noch immer mit weißer Weste, also 9-0 Tore da eben aus den 4 Spieltagen mit 10 Punkten gab ja noch das 0-0 gegen Getafe, da weiter Respekt von Emery, das sieht weiter auch prächtig aus.
Das sieht vor allem prächtig nach Champions League Qualifikation aus, Stand jetzt, ja. Early Days, klar, logisch. 4 Spieltage erst rum. Aber 10 Punkte, nur Barcelona, punktgleich, und nur Real Madrid, 2 Pünktchen mehr, sind besser in die Saison gestartet. Das ist eine klare Hausnummer. Sevilla schwächelt brutal. Das sieht wirklich gut aus bisher bei Villarreal, da kannst du ja nicht meckern. Und kein Gegentor kassiert in 4 Spielen, das ist ja auch verrückt, ne? Das ist ja richtig, richtig stark.
Ja, mal schauen, wie lange sie die Serie am Laufen halten können. Ein großes Thema wäre noch der FC Valencia. Die haben jetzt natürlich am Wochenende 5 Tore rausgehauen, haben auch lange geführt mit 5-0 gegen Getafe, die ja katastrophal eigentlich gespielt haben. Am Ende gab es noch so ein bisschen Ergebniskosmetik mit dem 5-1 Anschlusstreffer, aber da eben die jüngste Mannschaft der Liga mit neuem Trainer Gattuso, weiß nicht, passt das jetzt? Es waren ja jetzt auch erst 2 Siege und schon 2 Niederlagen aus diesen 4 Spieltagen, aber irgendwie hat man so das Gefühl, da brennt wieder das Feuer, die Fans gehen natürlich mit und ab, gab lange nicht mehr, ich glaube vor 5 Jahren das letzte Mal 5 Tore im Mestalla, und ja, dieses jüngste Team der Liga sorgt für Furore, weil es irgendwie dann doch mit viel Energie und Power, und jetzt hat man gegen Getafe gesehen, einfach, wie kann man die schlagen? Nicht mit Statik und Kontrolle und irgendwie vorm Strafraum hin und her, sondern vertikal, schnell. Da gab es so ein paar Szenen von Musa, schaut euch gerne nochmal die Highlights an, wirklich sehenswert. Da allein dieses 2-0 auf Lino, glaube ich, war es, wo wirklich schön vor ihm ordentlich gestaffelt die Getafe-Defensive war, in so einer Tannenbaumformation auch, aber die gehen, machen so den Schritt auf ihn zu, langsam, der Stürmer läuft ein, er den genialen Chip natürlich perfekt gemacht und da schnell mal 5-6 Gegenspieler überspielt. Das war dann das 2-0. Beim 5-0 hat er sich auch stark frei gemacht gegen 3 Gegenspieler. Musa müsste man jetzt auch mittlerweile nennen als irgendwie Breakthrough-Spieler wie so ein Jeremy Pino. Also da ganz starkes Spiel von einer sehr jungen Mannschaft, die jetzt auch noch mit Carlos Soler natürlich einen Leader verloren hat. Der ist jetzt zu PSG gegangen. Aber da, jetzt hat die Binde vorerst, wer war es, Lato bekommen, gleich mal ein Traumtor rausgehauen. Gaia wird sie dann wahrscheinlich bald übernehmen, wenn der zurück ist. Aber da, Valencia, was ist so dein Eindruck bisher?
Vom Spiel habe ich keinen Eindruck, weil ich habe es nicht gesehen. Ich war unpässlich gestern Abend. Mitbekommen habe ich natürlich, dass Nico González, ein weiterer Ex-Barca-Spieler, wobei Ex klingt ja so schlimm, er ist ja nicht verkauft worden, er wurde ja verliehen, aber dass er getroffen hat. Also Braithwaite, der Ex-Barca-Spieler, hat getroffen für Espanyol. Es abte eine Vorlage für Osasuna. Nico ein Tor zum 4-0 erzielt. Nicht schlecht, die Barca-Boys und Ex-Barca-Boys. Aber ansonsten tatsächlich nicht gesehen. Es ist tatsächlich gar nicht so leicht, in Spanien Fußball zu schauen, wie man meinen würde. Verrückt.
Komisch, also. Aber ich habe immer gesagt, in Madrid hat jede Bahn Fernsehen, es läuft
genau, auf genau, das Liga-Abo. Verrückt. Aber genau das ist ja das. Das war auch bisher meine Wahrnehmung oder meine Erfahrung. In Madrid beispielsweise habe ich auch an jeder Ecke eine Glotze gesehen, wo Fußball läuft. Ja. Irgendwie ist das bisher hier in Andalusien ein bisschen anders. Vielleicht habe ich auch einfach die falschen Ecken angesteuert. Aber ja, so viel Fußball habe ich, obwohl ich in Spanien vor Ort bin, nicht mitbekommen, was paradox klingt, aber es ist halt so. Wobei, ich bin jetzt auch nicht gestern auf der Suche gewesen nach einem Fernseher, der Valencia gegen Getafe zeigt. Das muss ich auch zugeben.
Alles gut. Ich hätte noch generell beim FC Valencia, nur um zu zeigen, das ist jetzt nicht mehr nur Aggressivität und Fouls, also da sind andere Mannschaften höher. Valencia hat jetzt mit 63% durchschnittlichem Ballbesitz den höchsten Wert in La Liga. Barca ist da bei 62%, nicht weit weg, aber das ist ja schon mal beeindruckend, dass sie aktiv das Spiel gestalten, den Ball haben wollen, fordern, pressen vorne. Sie haben auch die drittbesten Passwerte, 86% kommen an. Also da hat Gattuso doch schon ziemlich früh bewegt. Diese junge Mannschaft muss vielleicht hier und da noch ein bisschen cool sein. Wir hatten ja schon zum Beispiel von, ich glaube, Tschömert war es am ersten Spieltag, dumme rote Karte, jetzt auch Ilaik Shomoriba holt sich auch die zweite gelbe Karte, komplett unnötig in der 88. Minute, muss nicht sein, es steht 5-1, warum gehst du da noch so rein in so einen ungefährdeten Zweikampf, aber eben viel Bewegung, viel Tempo, Vertikales bei Valencia, das gefällt mir bisher ziemlich gut, bin ich gespannt, wie Gattuso da das Feuer am Laufen lassen kann, aber jetzt war vielleicht auch Getafe da dann ein dankbarer Gegner, hat uns auch Noah geschrieben, von wegen abgeschossen werden von Valencia, das spricht nicht unbedingt für Getafes Stärken, das war bisher nun mal immer die Defensive, vorne dann noch keine zu schießen und hinten inzwischen so anfällig zu sein, das schreit ja förmlich nach Abstieg, ja, also so ein, wen haben wir da? Borja Mayoral, Enes Ünal haben jetzt noch nicht so viel geknipst. Ünal sucht noch so ein bisschen seine Ballon d'Or-Form. sollte halt noch nicht sein, dass sie da jetzt mal abschießen, ist krass. Es gab ja auch noch so zwei große Fehler von David Soria, allein beim 3-0. Vielleicht geht der, läuft das Spiel dann nochmal anders, aber habe jetzt noch nicht so die Alarmglocken, wie jetzt zum Beispiel bei Cádiz oder Elche, weil Getafe ja doch eher noch ein bisschen Qualität auch im Kader hat.
Genau, das ist
Sanchez Flores, das ja.
Bitte? Genau, das ist es ja. Der Kader von Getafe ist eigentlich wirklich sehr, sehr gut mittlerweile. Allein die Stürmer, das ist schon Qualität für so einen eher kleinen Verein, vor allem mit Blick auf viele andere Mannschaften und was die für Stürmer haben. Deswegen eigentlich sollten sie, eigentlich, wenn alles normal läuft, ne, dann konsolidieren sie sich. Aber auch da, erstaunlich schwacher Saisonstart, den ich auch so nicht auf dem Zettel hatte. Bin ich auch ein bisschen ratlos, warum sie letztes Jahr oder warum sie dieses Jahr so schwach sind, wohingegen letztes Jahr unter Kike Sanchez Flores sie sehr, sehr stabil und konsolidiert aufgetreten sind. Natürlich nicht jedes Spiel verloren, aber sehr, sehr viele Unentschieden. Es dem Gegner wieder schwer gemacht, so wie man Getafe eben kennt. Irgendwie, weggeblasen. Bisher 11 Gegentore in 4 Spielen. Das ist ja ein Zweierschnitt, fast ein Dreierschnitt. Das ist Getafe unlike und das war auch nicht so wie letztes Jahr. Deswegen auch da Katastrophenstart, ohne dass ich dir sagen kann, woran es liegt. Denn der Trainer ist der gleiche wie letztes Jahr und die Mannschaft ist sogar noch besser geworden. Also auf dem Papier.
Ja. Aber auch da, letztes Jahr gab es einen Fehlstart in der Hinrunde. Gut, da musste dann Mitchell gehen und Kike Sanchez Flores hat übernommen. Aber irgendwie so diese Retter der letzten Saison mit auch Francisco, mit Sergio und eben jetzt QSF läuft noch nicht so richtig, außer vielleicht bei Aguirre und Mallorca. Das waren soweit die Partien in La Liga. Heute Montagabend haben wir noch Valladolid gegen Almeria. Okay, kann man sich auch noch angucken natürlich. Du hattest noch Segunda Division am Sonntag. Du hast ja den Tabellenführer sogar gesehen, nur hättest du wahrscheinlich trotzdem eher gehofft, dass vielleicht die Hausmannschaft gewinnt. Du warst beim FC Malaga, hast auch dort einiges aufgenommen und am Ende sogar noch einen Malaga-Experten, einen anderen La Liga-Experten, der ja dort wohnt, interviewt. Würde sagen, das hören wir uns jetzt nochmal an oder musst du davor noch was anteasern, ankündigen, vorab sagen? Nee.
Ja, grundsätzlich, Freund des Podcasts Fabian Pakulat, Malaga-Experte, Fan des FC Malaga, akkreditiert bei den Spielen, schreibt für seine eigene Webseite und für die Sur-Zeitung, die deutsche Ausgabe, covert da den FC Malaga und wir haben uns vor dem Spiel getroffen, wir haben nach dem Spiel getroffen, wir haben das eine oder andere Bierchen zusammen getrunken. Es war eine sehr, sehr coole Zeit. Nur, also auch der Stadionbesuch war an sich cool, wenn das Spiel des FC Malaga nicht gewesen wäre. Der hat so ein bisschen das Ganze verdorben, sehr schwach agiert, nicht gut gespielt, 1-2 verloren. Da hatte man sich mehr erhofft, auch ich natürlich. Schön, dass ich im Stadion war. Wie gesagt, La Rosaleda, Top-Stadion, hat mir sehr, sehr gut gefallen. War auch auf meiner Bucketlist, wurde mal abgehakt. Nur leider der Auftritt der Mannschaft. Ich habe in die Daumen gedrückt. Ich habe erhofft, dass es einen Heimsieg gibt für Malaga. Aber vogelwild haben sie teilweise gespielt. Viel Ballbesitz, aber auch viel Konfusion, viel Überforderung, viele unglaubliche Fehler, so als hätte die Mannschaft noch keine 3-mal zusammengespielt. Also da war schon einiges geboten.
Ja, okay, das hören wir uns jetzt mal an. Deine Eindrücke aus dem wunderschönen Malaga.
Buenas desde Málaga. Otra día, otro partido de fútbol. Ja, heute ist Sonntag und wo bin ich? In Málaga, wie man gehört hat, beim Spiel des FC Málaga in der zweiten spanischen Liga gegen Albacete. Ihr hört es, Ambientazo. Stimmung ist sehr, sehr gut. Stadion ist erstaunlich voll. Erstaunlich voll. Könnten, weiß ich nicht, 25.000 sein, roundabout. Sehr, sehr nice. Sehr schönes Stadion und hoffentlich ein sehr schönes Spiel. Mehr dazu in Kürze. Oh wei, oh wei, oh wei. Das mit der guten Laune und dem Enthusiasmus vor dem Spiel, vor dem Anstoß, hat nur ein paar Minuten gewährt. Nach 7 Minuten steht es 2:0 für Albacete. Das 1:0 fiel in der 4. Minute, das 2:0 fiel in der 6. oder 7. Minute. Oh wei, das ist kein guter Start für den FC Malaga. Man hört es an den Pfiffen. Schluss im La Rosaleda. FC Malaga 1, Albacete 2. Heimpleite für den FC Malaga. Und die Fans sind sehr, sehr unhappy. Ich höre nur ein Wetterjahr raus. Ich weiß nicht, ob der Trainer sich verpissen soll oder der Präsident. Aber man ist sehr unhappy. 20 Minuten lang gab es Tore und danach viel, viel Leerlauf. Ein schnelles 0-2 aus Malagas Sicht. Katastrophale Abwehrleistung. Dann eigentlich das schnelle 1-2, aber seitdem einfach pure Verzweiflung und Ideenlosigkeit bei Malaga, die gefühlt 70% Ballbesitz hatten, aber absolut unfähig waren, den Abwehrriegel von Albacete zu knacken. Ja, kein schönes Ergebnis. Ich glaube, ich trinke das ein oder andere Frustbier mit dem Kollegen Pakulat jetzt. Ja, ihr habt es gehört, der glorreiche FC Malaga hat wenig glorreich 1-2 gegen Albacete verloren zu Hause. Es war kein glorreicher Auftritt. Wir sitzen aber glorreich zusammen, denn Fabian Pakulat, hochgeschätzter, hochdekorierter Journalist aus Malaga, sitzt neben mir, Freund des Podcasts. Und er leidet mit seinem FC Malaga mit und er tränkt den Frust jetzt mit Bier und mit was? Was trinken wir, Fabian?
Pacharan.
Was ist das genau?
Pacharan ist ein baskischer Likör, irgendwas mit Anis und Pflaume. Mhm. Und normalerweise trinken wir das beim FC Malaga immer nach den Siegen.
Oh.
Gerne.
Den gab es heute nicht.
Den gab es heute nicht. Heute ist eher der Frust-Pacharan angesagt.
Verstehe, ja.
Aber ich freue mich für dich, Alex, dass du heute auch mal in einer guten andalusischen Stadt warst mit einem... ja, ein schönes Fußballstadion, nachdem du ja im Sanchez-Pizjuan und in Sevilla zwar vor Ort warst, aber du weißt ja, Malaga ist schon nochmal was anderes.
Ja. Also man muss sagen, das Stadion war schön, der Fußball im Stadion weniger schön, zumindest der des FC Malaga. Es war ein bisschen hölzern hier und da und ja, auf jeden Fall unerfolgreich, ja.
Absolut, wir haben da definitiv sehr große Probleme zurzeit. Eigentlich einen ordentlichen Kader für die zweite Liga zusammengestellt, aber im Moment hapert es taktisch total. Beim Trainer ist man sich auch nicht so ganz einig, ob der uns weiterbringt. Ein Argentinier, der ja mal beim FC Malaga gespielt hat früher und damals mal Aufstiegsheld war. Aber das bedeutet eben noch lange nicht, dass er auch qualitativ gut arbeitet. Und im Moment sieht es nicht so gut aus. 3 Niederlagen, 1 Sieg mit der Mannschaft. Und vor allen Dingen, wie gesagt, wie du schon selber angesprochen hast, taktisch ist es noch sehr wild. Defensiv schwach und da gab es heute die ersten Trainer-Rausrufe.
Genau, die Wetterjahr-Rausrufe hat man gehört. Lauthals, ich habe es auch aufgenommen vorhin. Ja, wie geht's weiter mit dem FC Malaga? Ich glaube, der Aufstieg ist eigentlich erhofft, angestrebt oder auf, ja?
Doch.
Also schon, oder?
Ich glaube, es wird schon noch. Also ich meine, man muss sehen, zum Beispiel Valladolid ist letztes Jahr aufgestiegen. Die, glaube ich, haben auch die ersten Saisonspiele alle verloren. Es braucht eine Zeit, bis sich das neue Team findet, 12 Neuzugänge auch. Ich bin nach wie vor zuversichtlich, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass mir der Verein sehr am Herzen liegt. Aber nein.
Zwischenruf meinerseits. Zuversichtlich ist Fabian wirklich. Vorm Spiel hast du 4-0 getippt für Malaga. Das hat nicht ganz hingehauen.
Nicht ganz, aber es wäre theoretisch machbar gewesen, glaube ich, mit einer ordentlichen taktischen Ausrichtung. Aber ja. Naja, wie dem auch sei. Ich glaube auf jeden Fall, dass der FC Malaga dieses Jahr zumindest nach unten hin keine Probleme haben wird und ob es dann für die Playoffs reicht am Ende, werden wir sehen. Aber
Hauptsache nicht absteigen,
ja,
würde ich sagen, nach der Darbietung.
Aber es wird und keine Sorge, der FC Malaga kommt wieder und wenn er nochmal in der ersten Liga ist, dann freue ich mich auf deinen nächsten Besuch, Alex.
Alles klar. In dem Sinne, wir ertränken den Niederlagenfrust mit Pacharan weiter.
Genau.
Und auf bessere Zeiten beim FC Malaga.
Cheers.
Cheers.
Ja, bin ich neidisch. Malaga habe ich auch noch vor. Aber jetzt mit erst 3 Pünktchen aus den ersten 4 Spieltagen. Nur 4 Teams haben noch weniger, stehen noch schlechter da in der Segunda Division. Ja, die sollten sich schon halten, aber irgendwie mit dem Aufstieg. Albacete, jetzt Tabellenführer, hat da aktuell ein bisschen mehr zu tun. Ist vielleicht auch nicht so einfach. Hätte vielleicht auch nicht so jeder getippt. Aber wenn wir jetzt bei dem Thema Tipps sind, schauen wir da nochmal jetzt auf Jornada Cuatro. War ja eigentlich ganz okay. Ich glaube, du hattest auch so deine 6-7 Spiele ordentlich richtig getippt. Aber vorne irgendwie Cedric und auch Konrad haben jeweils 23 Punkte geholt. Sind da aktuell noch Spieltagssieger? Heute haben wir ja noch Valladolid gegen Almeria. Mixel ist mal wieder gewachsen hat sich mal wieder nach oben geklettert. Jetzt Platz 3 der Vorjahressieger. Eieiei. Wen haben wir hier noch? Kuala Rumpur erst verdrängt. Der Erik von Platz 1. Nur ich sehe dich nicht.
Ich habe 20 Punkte geholt. Ich habe 20 Punkte geholt, Herr Kern. Ja, so schlecht ist das nicht. Das ist mein bester
Wert. Ich bin Platz 61. Wo bist du?
81 bin ich. Aber ich bin 17 Plätze geklettert. 81, ja. Deswegen, ich bin nicht so unzufrieden mit meinem Spieltag. Wie gesagt, ich muss mich
sevillamäßig
da erstmal aus dem... Oh, auch nicht schlecht. Aber ich muss mich so ein bisschen sevillamäßig aus dem Keller hangeln nach einem schweren Saisonstart. Deswegen, ich bin zufrieden mit 20 Punkten. Ich möchte übrigens noch ein bisschen was zum Malaga-Besuch erwähnen, weil das ist ja das, was die Leute so hören wollen, ne? Was ich hier so erlebe. Ich laufe also in Malaga durchs Stadion, es ist Halbzeit, denk an nichts Böses, will mich erfrischen. Plötzlich, hey, Alex! Ich denke mir, wer ruft denn hier meinen Namen in Malaga im La Rosaleda? Ja. Was? Daniel, Freund des Podcasts, Hörer und ich glaube, er ist auch Patreon, spricht mich an, weil er mich erkannt hat in Malaga im Stadion.
Was?
Sehr, ja, sehr, sehr kurios tatsächlich. Ja, also liebe Grüße an Daniel. Wir haben uns danach natürlich getroffen. Er hat sich dann zu mir gesetzt. Ich war ja auch mit Flo und einem anderen Kumpel unterwegs. Und Fabian haben wir nach dem Spiel dann getroffen und sind alle 4 Christian Machowski, auch einen Kollegen aus Malaga, getroffen. Sind dann einiges getrunken, trinken gegangen, aber einfach witzig. Du läufst durchs Stadion in Malaga, denkst an nichts Böses und plötzlich wirst du erkannt und jemand spricht dich an und er ist Podcast-Hörer. Also sehr, sehr coole Sache.
Aber der wohnt nicht da, oder? War auch Tourist?
Nee, der ist auch, der macht
wohnt
auch
er da einen
Andalusien-Trip.
Krass.
Reist auch durch Andalusien, macht jetzt Malaga, ich glaube Sevilla macht er noch oder war er schon, da bin ich mir gar nicht sicher. Cordoba macht er, fährt noch nach Madrid, fährt dann nach Barcelona, ist nämlich Barca-Fan, schaut sich Barcelona Elche an in, ich glaube 2 Wochen müsste das sein. Genau, also hat dann auch einiges vor, macht so einen Troika-Trip in, aber noch größer, in XXL. Aber einfach cool, ne? Du läufst in Malaga durchs Stadion und plötzlich ruft jemand deinen Namen, what the fuck? Und ist das ein Tiki-Taka-Hörer? Also sehr, sehr coole Sache. Übrigens auch cool, das muss man mal kurz loben, es war so schweineheiß im La Rosaleda, 36 Grad in der Sonne. Was haben sie gemacht? Cappies for free verteilt, damit sich die Leute die Kappen aufsetzen können und nicht hier die Birne verbrennen und das Wasser, die kleinen Wasserflaschen, die es ja in Spanien in jeder Ecke gibt, wurden statt für, ich glaube, 3 Euro für 1 Euro verkauft. Extra, weil es so heiß war, damit sich die Leute das Wasser kaufen können. War natürlich am Ende des Spiels so ab der 70. Minute ausverkauft, das Wasser. Aber zumindest sehr, sehr cool, ne, was der FC Malaga da macht, dass man sagt, bei der Hitze versuchen wir den Fans zumindest was eine Kappe zu geben oder schenken wir ihnen Cappies, damit sie sich vor der Sonne ein bisschen schützen konnten. Wasser gab's fast for free. Also sehr cool, dass man da an die Fans denkt. Also deswegen, ich sag ja, im La Rosaleda hat es mir all around gut gefallen. Alles hat gepasst, nur leider der FC Malaga verloren. Das hat nicht gepasst, aber alles andere war cool in meinem Stadionerlebnis.
Okay. Ich hatte jetzt parallel nochmal geschaut in unserer Patreons-Liste und da ist tatsächlich Daniel, glaube ich, der häufigste Name mit schon 6. Aber wenn du sagst, er war Barca-Fan, dann habe ich hier Daniel von Orloff ist Barca-Fan, Daniel Kaderli wäre Barca-Fan und auch Daniel Kestli, aber weißt du jetzt nicht mehr, welcher Nachname es dann war. Aber cool, dass man hier
Nachnamen weiß ich nicht, er hatte mir auch auf Insta geschrieben, um Gottes Willen. Daniel Faux, 97, also er ist Patreon, hat er gesagt, aber nach dem Nachnamen habe ich ihn nicht gefragt, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube, es gibt ein Foto, stark. Mal gucken, ob ich das noch tweete oder ob es schon getweetet wurde.
Grande. Grande, okay. Gut, man hört schon bei dir, es wird jetzt, soll jetzt die Waschmaschine angeschmissen werden. Ich schmeiß jetzt noch hier die Bearbeitungsmaschine im Order City an, dann schnippel ich da noch alles zusammen. Außer du hast jetzt noch was zum Abschluss. Du musst ja wahrscheinlich weiterreisen, geht jetzt noch nach Cadiz für dich und irgendwie nochmal Barcelona wahrscheinlich.
Genau, kurz, also erstens, glaube, man hat es gehört auf der Aufnahme. Die Putzfrau möchte die Waschmaschine anschmeißen hier. Ich sitze ja in der Küche, hinter mir ist die Waschmaschine. Unglückliches Setting, es ging nicht anders. Auf jeden Fall wird hier gleich gewaschen, deswegen wir müssen Schluss machen. Ich bin noch einen Tag in Malaga, danach geht es nach Sevilla zurück, weil FC Sevilla Manchester City steht an. Da bin ich wieder im Stadion.
Ach,
vamos! Bin ich mal gespannt, ob sich Sevilla da ein bisschen besser anstellt. Ich fürchte,
doch ein schönes 4-0, oder?
Ich wollte gerade sagen, ich fürchte, es gibt wieder auf die Mütze für die Sevillanos, wenn ja. Peps Man City kommt. Aber hoffentlich ein Party, das war zumindest ein ausgeglicheres Spiel. Ja. So ein knackiges 2-2 würde ich mal mitnehmen. Ich drücke in dem Fall natürlich Sevilla die Daumen. Ne? Wir sind ja der La Liga-Podcast. Ja. Aber ich bin noch nicht so gute Hoffnung. So, also Sevilla am Dienstag. Und dann fahre ich am Mittwoch nach Cadiz, denn am Samstag spielt der FC Cadiz gegen den FC Barcelona. Da bin ich hoffentlich auch wieder im Stadion. Akkreditierungsanfrage muss ich gleich rausschicken, denn das ist immer nur ein Zeitfenster von 3 Tagen. Du weißt ja, wie kurzfristig.
Und das eine Woche vorher.
Genau, nicht mal eine Woche vorher. Das ist wirklich, ich glaube, heute ging's los. Akkreditierungsfenster ist heute bis Mittwoch oder Donnerstag. Also da muss man sich immer ranhalten, alles kurzfristig. Ich hoffe, es klappt. Ja. Ich war ja bei Sevilla auch akkreditiert. Also ich bin da recht guter Dinge. Genau, also als nächstes ist dann, wie gesagt, dann Cadiz Barça angesagt. Und am Sonntag geht es, Achtung, wieder zurück nach Sevilla. Denn da bin ich bei Betis gegen Villarreal im Benito Villamarín. Da aber nicht akkreditiert
ist mit
Betis. Gierig bin ich, ja, Nils. Da bin ich aber nicht akkreditiert, da gehe ich nur als Fan wieder ins Stadion, da will ich mir nichts erschleichen. Betis, Villarreal, da cover ich ja nichts, sondern da gehe ich als Fan ins Stadion, oder was heißt als Fan, als neutraler Zuschauer, der sich ein kleines Party das so erhofft.
Ja.
Genau, und dann am Montag geht's zurück schon, also in einer Woche. Aber du siehst, es werden noch einige Aufnahmen folgen aus den Stadien, einige Eindrücke folgen. Ja, viele Fotos etc. etc. Also behaltet Twitter und Instagram von Tiki Taka, von mir selbst im Blick. Ihr werdet informiert, was ich noch so alles erleben werde.
Ja, und auch sonst nächstes Wochenende ganz nett. Rayo gegen Valencia kann man sich, glaube ich, anschauen. Sevilla gastiert bei Espanyol. Aha, Barca eben will den ersten Sieg gegen Cadiz holen, seit die aufgestiegen sind. Atletico empfängt Celta, Real Madrid empfängt Mallorca. Aha, und dann eben noch, wie du sagst, Betis gegen Villarreal, auch Party da so. Also da euch eine gute Woche. Champions League ist zurück, wird an Fußball nicht mangeln. Und dann hören wir uns mal schauen nächsten Montag wieder, je nachdem, wo Alex dann da gerade ist und in welcher Küche er hockt, welche Waschmaschine er blockt.
Ich hoffe, die nächste Aufnahme wird nicht aus irgendeiner Küche stattfinden, aber mal abwarten, denn das WLAN ist auch nicht immer so gut hier in Spanien. Ich hatte es auch anders in Erinnerung, in Madrid ist das anders. Scheinbar in Andalusien sind die Dinge noch ein bisschen altmodischer.
Ja.
Naja, also ich halte euch auf dem Laufenden, was ich so alles erlebe. Und übrigens, wenn mich noch jemand irgendwie erkennen sollte auf meinen Trips, sprecht mich gerne an, schreibt mich an. Jeder, der Bock hat, ich freue mich sehr. Also sehr cool, dass ich einfach Daniel getroffen habe. Also wenn ihr auch unterwegs seid, quatscht mich an, tweetet mich an, postet was, dass ihr unterwegs seid. Und wer weiß, vielleicht kann man die ein oder andere Cervecita zusammen genießen.
Kann ja. Dafür zahlen ja die Leute bei Patreon. Jo, okay, war doch eine lustige Folge mit Eindrücken aus Sevilla, aus Malaga. Mehr wird kommen von Alex. Ich bin bei der nächsten Folge dann in der Türkei, aber das kriegt man alles hin, dann auch.
Oh, weil hoffentlich hält da das WLAN.
Ah ja, das ist so ein Fünf-Sterne-Palast, das sollte schon.
Oh, da gönnt er sich der Kern. Fünf-Sterne-Palast. Ja, Fünf-Sterne hat das hier eher nicht, um ehrlich zu sein. Na gut, aber
Foto haben wir getweetet auf Tiki-Taka. Leute, schöne Woche, hasta la próxima und dir auch noch einen schönen weiteren Spanien-Aufenthalt. Ciao.
Ciao, ciao.